Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanley Anwar.
Wir haben in einer Stunde Liebe schon oft über sexualisierte Gewalt gesprochen und dabei ging es meistens ja um Frauen, weiblich gelesene Menschen als Betroffene, weil sie eben wirklich auch öfter betroffen sind. Das ist zahlentechnisch so. Aber jetzt geht es bewusst um Männer und MeToo, wenn man so will. Warum? Weil ich wie Millionen andere auch die Netflix-Serie Baby Reindeer gesehen habe. Und da geht es eben nicht nur um einen erfolglosen schottischen Comedian, der plötzlich von einer älteren Frau gestalkt wird. Das ist ja so die Rahmenhandlung. Es geht ganz im Kern auch, und hier jetzt erstmal ganz deutlich ein Spoiler-Alert, alle, die diese Serie noch sehen wollen. Es geht auch um sexuelle Übergriffe, bei denen eben ein erfolgreicher Comedy-Autor der Täter ist und dieser angehende, junge, noch erfolglose Comedian das Opfer. Und das Ganze ist eine wahre Geschichte von Richard Gadd. Er spielt sich auch selbst in dieser Serie. Und im britischen Pleasure-Podcast hat er vor 4 Jahren schon über seine wirklich eigene autobiografische Erfahrung mit sexuellen Übergriffen gesprochen.
That happened to me, you know, and it didn't happen to me when I was like young, but
es ist ja nicht passiert, als ich noch super jung war. Ich habe mich sehr dafür geschämt. Wie konnte ich so naiv sein? Ich war schon älter. Ich hatte so eine Art katholisches Schuldgefühl. Ich war hetero, hatte viel Sex. Vielleicht war das eine Art Strafe. Ich hatte viele Gedanken im Kopf. Ich bin kein Mann mehr und all sowas. Und ich habe es mit mir getragen für mehrere Jahre. Und es hat mich fast mein Leben gekostet.
Richard Gadd, der Autor und Hauptdarsteller aus dieser Serie Baby Reindeer. Die Inspiration für diese Folge, in der es eben um die Frage geht, wie gehen heterosexuelle Männer in erster Linie damit um, wenn sie sexualisierte Gewalt erleben? Was macht das mit ihnen? Was macht das mit ihrem Verständnis von Männlichkeit? Es kann auch nicht nur sexualisierte Gewalt sein, sondern auch partnerschaftliche Gewalt. Ja, wie kann das Ganze dann vielleicht auch ihre Sexualität verändern? Und wo, das ist das Wichtige, wo kann man Hilfe finden, wenn man solche Übergriffe erlebt hat? Jetzt ist der Fokus auf Männer ganz klar, aber ich verlinke in den Shownotes auch einige andere Eine Stunde Liebe Folgen, in denen wir auf sexualisierte Gewalt eben vor allen Dingen in Bezug auf Frauen, auf queere Menschen eingegangen sind. In der Serie Baby Reindeer geht es um den erfolglosen Comedian Donnie Dunn, der von einer ungefähr 10 Jahre älteren Frau gestalkt wird. Und das sehr, sehr heftig. Und in der Mitte der Serie, Folge 4, da stellt sich dann in der Polizeiwache die Frage, warum wartet dieser Comedian ein halbes Jahr, bis er die erste Anzeige aufgibt im Fall von Stalking? Und da zeigt sich dann eben so ein zweiter Erzählstrang. Donnie hat einige Jahre zuvor sexualisierte Gewalt erlebt und eben das Ganze nicht angezeigt und auch nicht darüber gesprochen. Das war so, dass er unter Drogen, Alkoholeinfluss damals einen älteren, einflussreichen Comedy-Autor kennengelernt hat, mit dem Zeit verbracht hat, von ihm sexuell missbraucht wurde. Und das ist eben im Kern so diese Ich-bring-dich-groß-raus-Geschichte, die man seit MeToo ja offener in Film, Medienbranche, aber auch in ganz anderen gesellschaftlichen Bereichen anspricht. Aber kaum geht es da eigentlich um männliche Betroffene. Das ändert jetzt diese Serie Baby Reindeer. Und ich spreche darüber mit dem Sozialarbeiter Sascha Möckel vom Männernetzwerk Dresden. Hallo Sascha.
Hallo, danke für die Einladung.
Vorweg, du hast die Serie nicht gesehen, aber das ist auch gar nicht wichtig, habe ich dir direkt gesagt, weil du hast absolut viel Expertise auf dem Feld, arbeitest seit 10 Jahren eben mit Männern, die sexualisierte Gewalt, häusliche Gewalt erlebt haben. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, Deutschlands erste im Grunde Männerschutzwohnung hast du mitbetreut und es gibt noch eine Kampagne, an der du mitarbeitest, wie Männerbilder sich eben verändern müssen wahrscheinlich. Und wenn man jetzt über Gewalt gegen Männer spricht, dann muss man eigentlich, auch wenn man auf die Täterseite guckt, eben Täter männlich immer noch als Formulierung nutzen. Es sind überwiegend auch Männer, die Täter sind.
Müsste man jetzt ein bisschen ausdifferenzieren. Also auf jeden Fall, besonders im öffentlichen Raum, werden Männer auch mehr Opfer von Gewalt durch männliche Täter. Im häuslichen Bereich müsste man da schauen. Genau, aber Gewaltausübende sind zuallererst Männer in allen Bereichen. Ja.
Und es ist so, wir haben ja eben diese Serie so ein bisschen anhand der wir das ganze Thema aufnehmen. Und das ist diese Figur, die man da sieht, diesen Comedian, das ist ein heterosexueller junger Mann, aufstrebender Comedian. Wenn wir jetzt genau auf diesen Bereich gucken, sexualisierte Gewalt gegenüber heterosexuellen Männern, Kann man sagen, was löst das eigentlich alles aus? Also wir haben eben gehört, wie Richard Gere selber beschrieben hat, er hat hinterfragt, ich bin kein Mann mehr, so in die Richtung fast Identitäts- oder Männlichkeitskrise. Ist das oft zu spüren, wenn du mit Betroffenen sprichst?
Also die Folgen sind so vielseitig, dass man es kaum beschreiben kann. Also es kann psychologische Folgen haben, es kann Identitätsverunsicherungen haben, es kann aber auch an der Stelle sich zeigen, die man vielleicht gar nicht erwartet, in Vertrauensproblemen, in Süchten, in es ist sehr umfassend und man kann eigentlich gar nicht sagen, Menschen, die solche Erfahrungen machen, bei denen passiert dann dies und jenes. Das ist so individuell, das ist gar nicht zu beschreiben, aber es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die das Leben stark beeinträchtigt, beeinflusst und das ist bei allen Opfern sexualisierter Gewalt so.
Und bei dir,
nicht nur bei Männern.
Ja, bei der Beratung, das ist wichtig. Ich glaube, es gibt auch gar kein festgelegtes Alter. Also man kann nicht sagen, das erlebt man nur in jungen Jahren, sondern Opfer von Gewalt, sexualisierter Gewalt, werden Männer in jedem Lebensalter.
Natürlich betrifft es Männer in jedem Lebensalter. Jetzt hat das gerade ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, diese Vorfälle in Institutionen. Aber was auch nochmal ein interessanter Aspekt ist, dass ja solche Dinge auch oft abgespalten werden und dass die Menschen halt dissoziieren und diese Erfahrung auf die gar nicht zugreifen können und dass manchmal viele Jahre später erst aufgearbeitet wird oder dem Mensch das erstmal selber wieder bewusst wird. Also, dass es auch solche Fälle gibt. Und es ist wirklich ein Themenfeld, wo es auch noch nicht so viel Forschung und nicht so viel Wissen dafür gibt. Und wir haben da wirklich noch viel zu tun. Also es gibt jetzt schon Ansätze und auch viele Beratungsstellen, die sich mittlerweile damit beschäftigen. Auch Dissens, das Institut für Bildung und Forschung, hat dort ein interessantes Projekt zur sexualisierten Gewalt an Männern, auch zur Prävention gemacht. Und da gibt es eine Broschüre, die das Thema mal ganz gut zusammenfasst.
Also so, wenn man jetzt im deutschsprachigen Bereich sucht und gucken will. Aber genau diese Beobachtung, die du schilderst, also dieses auch vielleicht Wegschieben, dass es sich abspaltet, jahrelang nicht bearbeitet wird, genau das berichtet im Grunde auch der britische Autor Richard Gere aus seiner eigenen Erfahrung heraus. Das Erleben von sexualisierter Gewalt war wie so ein Cut, so ein ganz schwerer Einschnitt in seinem Leben. Dazu erzählt er hier auch nochmal im Pleasure-Podcast, wie das war, und ich verlinke die Folge auch auf jeden Fall in den Shownotes.
I remember going back to my girlfriend and you know, there were a lot of the way to do it was the loads of drugs involved over a long period of time and getting used to being around someone on drugs and, you know, building up a certain sense of trust, which is then taken away from you.
Ich bin zurück zu meiner Freundin und habe viele Drogen konsumiert über eine lange Zeit. Ich musste mich wieder daran gewöhnen, mit jemandem Zeit zu verbringen und ein Vertrauen aufzubauen, das mir genommen wurde. Aber alles auf Drogen. Also bin ich zurück zu meiner damaligen Freundin Josephine. Ich habe ihr nichts davon erzählt, was passiert war, aber ich erinnere mich an eine Nacht. Ich war 3 Tage nicht da gewesen, auf Drogen, ohne Kontakt. Sie war wütend auf mich, was auch okay war. Und am nächsten Morgen wollte sie Sex mit mir und ich fühlte mich so schlecht. Nicht wegen ihr, sondern wegen des Gedankens an meinen Körper, Intimität und das alles nicht zu wollen, sie nicht in meiner Nähe zu wollen. Und da begann eine lange Zeit voller Erektionsstörungen. Meine Freundin und ich waren als Paar nicht füreinander gemacht. Sie würde bestimmt zustimmen, aber unsere Trennung kam sicher auch, weil ich nicht sexuell aktiv sein konnte und ihr den Grund nie genannt habe. Sie dachte, es läge an ihr. Ich hoffe, sie versteht es heute besser. Aber ich war im Grunde impotent für 9 Monate. Etwas wurde mir genommen. Ich hatte mich verändert. Die mir kraftgebende Heterosexualität war weg und nun war ich asexuell. Es war ein verrückter Wandel.
I went from being almost empowered by my heterosexuality to being full of doubt and almost asexual. It was a crazy shift.
Sascha, aus der Beratung mit Betroffenen, Gespräche, die du da führst, ist das da oft zu hören, dass ja so ein Erleben von sexualisierter Gewalt, ja, betroffene Männer hart trifft? Ich meine, es ist klar, es kann sich jeder vorstellen, der schon mal sexualisierte Gewalt erlebt hat. Das ist ja geschlechtsunabhängig immer ein Einschnitt, das ist sowieso klar. Aber das ist wirklich vielleicht, dass du auch Männer kennengelernt hast in der Beratung. Du hast gesagt, die vielleicht nach Jahren erst gekommen sind und versuchen selber wie so ein Puzzle sich zusammenzusetzen und zu verstehen, was ist da eigentlich passiert und warum geht es mir damit so?
Na, das Gehirn schützt sich ja quasi. Der Schmerz ist so groß, dass das abgeschalten wird und dass Menschen deswegen nicht mehr darauf zugreifen können. Und das ist bei allen Formen von Traumatisierung so. Wenn wir ein bisschen weggehen von dem Thema, dann sind ja auch männliche Rollen so konstruiert, dass sie nicht gerade darauf orientiert sind, Männer zum Sprechen zu bringen, Emotionen zu fühlen. Und deswegen würde ich schon mal sagen, dass es manchen Männern, müsste ich sagen, noch schwerer fällt. Und Männerarbeit kann man auch so zusammenfassen, dass man Männer zum Sprechen bringt, dass Dinge erstmal gefühlt werden, dass dort Worte, Begriffe dafür gefunden werden und dadurch, dass man das ans Licht holt, Heilung auch erstmal möglich wird oder dass man erstmal anfängt, Dinge zu begreifen. Und das ist ein ganz langer Prozess. Ich habe viel mehr noch mit Fällen zu tun gehabt, die von anderen Formen häuslicher Gewalt betroffen waren. Und es war relativ kurz nach dem Ereignis. Und oftmals ging es erstmal darum, dass sie auch landen müssen, dass sie erstmal, das passiert auch in unserer Männerschutzwohnung, dass sie erstmal so einen Schutzraum haben und brauchen und erstmal das eben dauert und erstmal das vielleicht man auch erstmal auf das Leben guckt, dass dort erstmal alles wieder in die richtigen Bahnen kommt. Und oft sind die Menschen halt völlig rausgeworfen. Und diese Aufarbeitung kann dann später erfolgen mit Hilfe von einem Therapeuten oder ja, ganz langsam. Und man muss da auch vorsichtig sein, weil sonst die Menschen wirklich auch ja zugrunde richten kann.
Ja. Weil es ist ja schon allein die Frage, wann beginnt ein Übergriff? Wann beginnt Gewalt? Sei es auch in partnerschaftlicher Gewalt. Es muss ja nicht das direkte körperliche sein. Es kann natürlich auch psychologische Gewalt sein. Es kann natürlich eine Form von Druck sein. Aber allein diese ganze Facette, die es da gibt, und du hast es ja schon gesagt, die Worte dafür zu finden, wahrscheinlich ist das schon mal schwierig, wenn man generell nicht gewohnt ist, über seine Gefühle, über seine Erfahrungen zu sprechen, intime Erfahrungen, ne?
Ja, und es gibt da so Erwartungen an Männern, sei stark, sei autonom und das verhindert. Und es gibt eine gewisse Körperferne und Emotionen werden nicht gerade bestätigt, auch in der jungen Sozialisation. Es ist wirklich ein großes Feld und wir haben da noch viel zu tun, Männer dort auch das zu ermöglichen, dass sie sich eben schwach zeigen dürfen, wenn es denn damit was zu tun hat, weil eigentlich wer stark ist, kann sich eigentlich auch zeigen und kann sich schwach zeigen. Und das wird in unserer Gesellschaft auch nicht genügend belohnt. Und Inszenierungen von Männern, auch in den Medien, sind ja oft genau das Gegenteil der Pirat, der große Manager oder hier bei uns in Dresden sind ja gerade 4 Rammstein-Konzerte nacheinander. Mhm. Es ist auch eine Sache, die mich sehr schmerzt, diese Inszenierung da von Till Lindemann und dass das gesellschaftlich so toleriert und belohnt wird. Die haben 200.000 Gäste, ja, und für mich ist es wirklich eine Zumutung, dass unsere Gesellschaft nach den ganzen Vorfällen und so das weiterhin toleriert und damit für mich auch das Zeichen aussendet, dass so eine Rape-Culture, also so eine Gesellschaft, die Übergriffe toleriert, dass es okay wäre.
Ich finde das spannend, weil man daran auch merkt, du redest von Männerarbeit und dann könnten manche irgendwie so plötzlich aufschrecken und denken, das klingt ja so, als ob also fast in so eine Richtung Männerrechtler-Szene oder so, dass jemand irgendwie den Mann in den Fokus stellen will und sagen will, lass uns dankbar. Aber ganz anders siehst du ja gesellschaftliche Zusammenhänge im Grunde da, wo Unterdrückung stattfindet, werden alle unterdrückt.
Ja, es gibt da auch so ein Missverständnis. Wir leben in einer patriarchalen Welt und natürlich haben Männer dort eine patriarchale Dividende, also die haben gewisse Vorteile, aber diese Welt wird trotzdem von Männern, Frauen und allen anderen konstruiert und Menschen profitieren davon auch unterschiedlich. Und ich verstehe unsere Arbeit auch als profeministisch und dass der Feminismus eine Bewegung ist, der die Männer einschließt und sich für Minderheiten einsetzt. Mhm. Und es gab auch unter den Männern schon immer Minderheiten. Es werden halt immer gesellschaftlich repräsentiert in den Medien die erfolgreichen, starken Männer. Aber eine der größten Gruppen sind ja zum Beispiel homosexuelle Männer, ne, die auch viele Diskriminierungen ertragen haben. oder Männer, die eben Männlichkeitsanforderungen eben nicht so stark entsprechen, weil sie eben zu klein sind, weil sie sensibel sind, weil sie eben gefühlvoll sind. Und wer das ausprobiert und als sensibler Mann so in die Welt geht, der wird auch nicht nur offene Türen einrennen. Das ist noch ein großes Neuland dort auch. Und wir brauchen dort auch neue Vorbilder und müssen uns da miteinander ausprobieren und uns auch gegenseitig stützen. Und als Männernetzwerk arbeiten wir sehr gut mit LGBTIQ und Frauenprojekten zusammen und möchten uns dort auch nicht auseinander dividieren lassen. Vor allem, weil das ja auch was mit der gesellschaftlichen Debatte zu tun hat. Also manchmal wird gesagt, das ist so ein Orchideenthema, dem würde ich vehement widersprechen. Es ist so eine Art Surrogat, die auch gewisse rechtspopulistische Bewegungen halt zusammenschweißt. Mhm. Und ohne das ein rechtes Weltbild auch nicht funktionieren würde. Diese Heteronormativität steht im Zentrum eines konservativen, rechtspopulistischen Weltbildes. Deswegen sind ja auch so Leute wie Maximilian Krah, der Spitzenkandidat der AfD im Europaparlament, so dabei, dann auf TikTok halt diese reaktionären Männerbilder weiter zu fördern. Ich weiß nicht, ob Sie das Video kennen, dort wo er sagt, sei stark, lass dir nicht einreden, du sollst sensibel sein und wenn du so ein deutscher starker Mann bist, dann kriegst du auch eine Frau. Also, dass ich nicht lache, ne? Also als würden Frauen sich auch, also mal auch nicht die über einen Kamm scheren, aber als würden die sich von einem dicken Auto beeinflussen lassen. Mhm. Und wenn, dann das ist doch so lächerlich.
Ja. Aber es ist genau dieses Feld, was du ja auch bearbeitest, Männlichkeitsbilder im Wandel. Und da hat man das Gefühl, es ist wie so eine Schere, die sich da auftut. Gerade jetzt so auch teilweise in Krisenzeiten. Also teilweise Backlash zu alten Rollenbildern, sehr politisch vielleicht auch gewollt. Der starke Mann ist wieder gefragt, so darf keine Schwäche zeigen. Genau solche TikTok-Tendenzen da. Auf der anderen Seite bei Social Media werden andere, modernere Männerbilder sichtbarer. Es gibt eine größere Offenheit gegenüber binäre Geschlechtermodelle hinterfragen, also Schublade Mann, Frau ist nicht mehr, sondern man muss größer denken, wenn wir jetzt an ESC denken, Nemo als erste non-binäre Person, die gewonnen hat, überwindet Geschlechterklischees und so weiter. Also es tut sich so wie so zwei, nicht Extreme, ich will das gar nicht jetzt sozusagen gleichsetzen, aber es ist so wie, als würde es so auseinandergehen. Also man muss sich, als müsste man sich entscheiden, ist man jetzt hypermodern oder möchte man komplett traditionell unterwegs sein? Ich stelle mir das in diesem Kontext schwierig vor, eben Männerbilder so zu hinterfragen, dass man viele Menschen erreicht, oder? Dass man auch viele erreicht, dass sie sich nicht angegriffen fühlen, sondern das so als Prozess sehen, der ihnen auch helfen kann. Ich frage mich, wie du da in Gespräche reingehst.
Ich kann das auf jeden Fall schon mal bestätigen und auch in Gesprächen mit meinem Sohn. Es scheint auch unter Jugendlichen so ein bisschen diese Unterscheidung zu geben, pro und gegen LGBTIQ, so undifferenziert wie das ist, aber es scheint wirklich diese Diskurslinien zu geben und die sind gerade wichtig, wie ich da in Gespräche reingehe. Als Sozialarbeiter bin ich immer erstmal bei dem Klienten und wie der Mann so ankommt, so nehme ich den und ich muss natürlich dort auch immer die entsprechende Sprache finden und da würde ich mit ganz unterschiedlichen Männern ganz unterschiedlich reden. Mhm. Und natürlich werde ich dann auch meinen gesellschaftlichen Auftrag mit reinbringen. Es gibt da auch so Haltungsdreiecke, sowas wie fördern, öffnen und begrenzen. Ne? Und in so einem Dreieck bewegt man sich da und es ist ein Balanceakt. Aber wenn ich was aus der Männerarbeit mitgebracht habe, dann genau das. Das Leben ist ein Drahtseilakt und es geht darum, immer in Balance zu bleiben. Mhm. Und es geht ja auch nicht darum, stark oder schwach zu sein, sondern es muss halt in jeder Situation neu ausbalanciert werden. Mhm. Aber in Richtung Sensibilität, Empathie, einer Offenheit, einer Reflexivität zu gehen, würde auf jeden Fall Männern gut tun und da machen sich zum Glück auch viele auf den Weg. Mhm. Und wenn man so eines der größten Themen halt hernimmt, zum Beispiel auch mit neuen Vaterrollen. Wir sind zum Beispiel gerade an der Familienstartzeit oder Vaterschaftsfreistellung auch mit dran. Das ist zum Beispiel eine große Chance, dort eine enge Bindung zu einem Kind aufzubauen, was einen Spiegel bietet und dort halt diese Care-Arbeit zu übernehmen, das kann Männer wirklich sehr verändern und zum Positiven. und auch in Partnerschaften sich aufzumachen, zu lernen, zu kommunizieren. Das kann in neuen Reichtum in das Leben reinbringen, die Männer vielleicht gar nicht irgendwie geglaubt haben, dass das möglich ist, auch was Thema Sexualität angeht. Ich glaube, also ich finde, wir leben da auch in schönen Zeiten. Es gibt gerade viele Möglichkeiten, es eröffnet sich gerade vieles.
Ich will den Kreis nochmal zurückführen hin zu dem Thema eben sexualisierte Gewalt. Du hast eben so Emotionen aufgemacht, welche Gefühlswelten da sein können bei Männern. Und da gibt es jetzt noch ein Gefühl, und zwar so das Gefühl eher der Aggression, der Wut, auf das der britische Autor Richard Gadd nochmal eingeht. Also wie eben das Erleben von sexualisierter Gewalt solche aggressiven Gefühle in ihm ausgelöst hat, wie es ihn dahin verändert hat.
So I always felt like, you know, my anger at the world and my anger at the situations and my anger at myself all happened like later, like when I was after this event, and I felt like I was almost like an angry teenager in my 20s. I felt so vulnerable that I should remember shaving my head bald.
Ich hatte das Gefühl, meine Wut auf die Welt und meine Wut über die Situation, über mich selbst, das alles kam nach diesem Ereignis und ich fühlte mich fast wie ein wütender Teenager in meinen 20ern. Ich fühlte mich so verletzlich. Ich rasierte meinen Kopf komplett. Ich ließ meinen Bart wachsen. Ich fuhr mit dem Bus rum und schaute so aggressiv, dass sich keiner neben mich setzen wollte. Ich hatte das Gefühl, Menschen würden mir in die Augen sehen und wissen, was mir passiert ist. Und das wollte ich. Also starrte ich sie aggressiv an, nach dem Motto, was zum Teufel willst du von mir? Ich wollte am liebsten verprügelt werden. Ich hatte so einen tiefen Schmerz in mir.
I felt so like the pain in me was so deep and so overwhelming that I really felt the urge to.
Ja, da kommt jetzt nochmal so eine Gewaltkomponente mit rein, aber auch, es klingt fast nach Selbsthass. Würdest du sagen, Sascha, das sind auch Prozesse, die du in der Beratung beobachtest, dass solche Dinge auch ausgelöst werden können durch die Erfahrung von sexualisierter Gewalt?
Sicher. Das ist ja eine totale Infragestellung. Aber Männer haben sowieso es sehr schwer, sich selbst zu lieben. Und ein ganz schlechter Spruch ist, Männer haben zwei Gefühle und das ist Aggression und Hunger. Und oder Wut und Hunger. Und die Wut ist ja was, wo man halt externalisiert und das ist oft eine Lösung, ne, nach außen zu gehen, um sich selbst nicht spüren zu müssen, um den Schmerz nicht spüren zu müssen. Und es gibt ja ganz viele Männer, die meckern, aggressiv halt auftreten und oft steht dahinter ein sehr verunsichertes Selbstbild. Und ich würde mir gesellschaftlich auch ein bisschen wünschen, natürlich, dass man dort auch Grenzen setzt, ganz klar, aber andererseits vielleicht auch mal guckt, ob man dort auf die emotionale Ebene kommen kann und fragen, was ist denn mit dir los? Ist irgendwas mit dir, geht's dir nicht gut? Auch gerade bei den älteren Männern. Vielleicht sind die auch einsam und wissen gar nicht, wie sie damit umgehen können. Oder das sind versteckte Anzeichen für eine Depression. Depression ist eher so vom Erkennen weiblich definiert. Und eine männliche Depression kann sich auch darin äußern, dass man mit einer Aggressivität nach außen geht. Und oft sind die Männer auch hilflos und am Ende wissen sie das noch nicht mal, dass das so ist und müssen sich deshalb ganz stark und nach außen inszenieren, weil eben das Innere so zerbrechlich ist und gerade so eine Haltung der Verletzlichkeit halt einnehmen, das ist ein großes Übungsfeld für Männer und das wäre wichtig, dass das auch möglich ist und dass das auch gesellschaftlich unterstützt wird und dass wir mit unseren Männern, sag ich mal, lernen zu reden, dass wir Männer auch untereinander lernen, miteinander zu reden und mal fragen, wie geht's denn dir eigentlich? Und wenn der Mann sagt dann, ja gut, ich sehe doch bei dir, ist da irgendwas? Sag doch mal, ich höre dir zu, die zum Sprechen bringen und mal hinter die Fassade gucken. Das würde ich mir viel mehr wünschen.
Oder man könnte natürlich auch proaktiv sich dir Hilfe suchen, finde ich auch. Also natürlich hinhören, in die Emotionalität gehen, aber ich finde auch wichtig zu sagen, ihr seid in Dresden gut aufgestellt, was eure Beratungsangebote beim Männernetzwerk angeht. Leider ist das nicht bundesweit so, aber trotzdem werden wir in den Shownotes auch nochmal da verlinken. Männerberatungsnetz.de ist so eine Seite, wo man sehr viel Überblick bekommt, was in meiner Nähe sozusagen ist und stattfindet. Und also gerade Betroffene von sexualisierter Gewalt, wenn die Hilfe suchen, würdest du auch sagen, also es ist der erste Weg, schaut im Netz, was ist bei euch in der Nähe los, wo könnt ihr anrufen, wo könnt ihr Hilfe finden?
Auf jeden Fall. Und da hat ja Tauwetter auch eine gute Adressliste gesammelt. Also es wäre zum Beispiel für mich da so ein Anlaufpunkt, wo ich da gucken würde.
Die sind in Berlin.
Aber das Männerberatungsnetz, genau. Aber die haben eine Adressliste mit Adressen bundesweit und eben auch dieses Männerberatungsnetz. Da ist so eine Karte und da kann man dann nach auch bestimmten Kriterien halt auswählen, was ich brauche, ne? Ob das jetzt Erwerbslosigkeit oder Gewalt ist oder welches Thema und bekommen dann die entsprechenden Angebote angezeigt. Und es gibt auch das Männerhilfetelefon, kann man im Netz einfach suchen und kann auch als erstes dort anrufen oder wir bieten auch eine Chatberatung an oder E-Mail, verschiedene Möglichkeiten auch anonym sich erstmal zu melden, was vielleicht ein bisschen niedrigschwelliger ist, als jetzt direkt in eine Beratungsstelle zu gehen.
Genau, und du hast ja schon gesagt, Beratung ist so der erste Punkt. Der nächste Punkt wäre auch Therapie, wenn man wirklich sehr traumatisierende Erfahrungen gemacht hat. Richard Gadd erzählt auch, dass er viel Therapie gemacht hat, also dieser britische Autor, der die Serie Baby Reindeer konzipiert hat. Es geht ja auch ein bisschen so um die Frage, kann ich mir vorstellen, für Menschen, die das erlebt haben und erstmal gar keine Form von freier Sexualität erleben können danach und eben an dieses Heilen herangehen wollen, an die Frage, wie kann ich wieder zurückfinden zu meiner sexuellen Aktivität. Dazu sagt Richard Gadd.
I mean, with difficulty, with people you trust.
Ich hatte Schwierigkeiten, Menschen zu vertrauen. Ich hatte viele Kurzzeitbeziehungen in dieser Zeit und meine Partnerinnen haben meine Lage verstanden. Es fühlte sich fast so an, als würde ich meine Jungfräulichkeit wieder verlieren. Aber nicht mit dieser jugendlichen Aufgeregtheit, sondern mit nervös sein, Angst, es falsch zu machen. Es ging sehr langsam. Ich habe Sex lange Zeit vermieden. Es hat wirklich sehr lange gedauert, bis alles wieder in Ordnung war.
You know, it was slowly but surely. I ran away from sex for a very long time, so yeah, it was it took a while. Yeah,
also ich denke, egal ob man jetzt sexualisierte Gewalt erlebt hat, partnerschaftliche Gewalt Form, ist es wahrscheinlich wichtig, auch für Männer nochmal so zu hören, man kann da wieder rausfinden. Und eine Frage ist, ich weiß nicht, was braucht es, Sascha? Geduld, vertrauensvolle Partnerinnen, Partner, Umfeld, sprechen, sind das so die Möglichkeiten? Und auch das, die Gewissheit, dass man auch wieder rausfindet aus diesem Loch.
Das sind ja schon mal gute Punkte. Ich glaube, auch ein bisschen Mut. Und ich würde mir auch mehr Unterstützung noch von der Gesellschaft wünschen, sowas zum Thema zu machen, offen über Sexualität zu reden. Und wenn wir an die Pornografie und Bilder von Sexualität, die peniszentrierte, orgasmuszentrierte Sexualität denken, liegt das auch nahe, auch für junge Menschen, dass die irgendwie dort in eine falsche Richtung kommen. Und interessant sind für mich so weiche Formen von Sexualität auch. Also es ist zum Beispiel Richtung Tantra oder Berührung in Kuschelworkshop und irgendwie ganz sensibel aufeinander eingehen. Das wäre schön, wenn das mehr Raum greift, so, und Sexualität auch nicht sowas wie was in so einer Vitrine steht, man gar nicht so anfassen kann, sondern es ist doch ein Bedürfnis von jedem und wir müssen anfangen, darüber zu reden. Und Sexualität fängt für mich eben nicht beim Geschlechtsakt an, sondern eben beim Essen vorher oder eine schöne Kerze, eine schöne Atmosphäre halt herstellen. Auch das ist alles schon ein Teil davon und von daher, lass uns das ein bisschen vielleicht entzaubern, leider. Und auch diese Romantik, diese große Hollywood-Romantik dort rausnehmen. Es sind einfach, ob man jetzt Betroffener von Gewalt ist oder nicht, es sind viele Ängste damit verbunden. Es ist eine große Herausforderung, als Jugendlicher seine sexuelle Orientierung und Identität zu entwickeln und müssen dort sensibel sein und gegenseitig unterstützen. Und das muss auch möglich sein, auch außerhalb von Therapien, in Freundeskreisen, dort halt mal zu sagen, oh, ich habe da wirklich ein bisschen ein kleines Problem. Ich habe dann eine Angst. Wie gehst denn du damit um? Oder ne, ich würde es gerne reinholen in die Gesellschaft und dem Ganzen auch so eine Normalität geben. Dem Leistungsdruck zum Beispiel auch abbauen. Ich glaube, dass ein großer Druck auch da ist, dort irgendwie der beste Lover zu sein, sich zu befriedigen und möglichst viele Orgasmen zu verschaffen. Ne? Und lasst uns lieber kuscheln. Das wäre so meine Idee.
Das ist auf jeden Fall ein sehr herzliches Plädoyer zum Schluss. Sascha Möckel, Sozialarbeiter vom Männernetzwerk Dresden, deren Seite ich auch in die Shownotes packen werde. Danke für deine Einblicke, Sascha. Im Liebestagebuch kommt jetzt nochmal ein bisschen Leichtigkeit ins Spiel. Kennt ihr das Gefühl, wenn man rumknutscht und dann plötzlich alles um sich herum vergisst? So ging es Caro vor kurzem, als sie einen Typen wieder getroffen hat, mit dem sie schon mal ab und an was hatte. Und das ist ein Künstler, der so ganz anders ist als andere und der sie eigentlich jedes Mal in so eine ganz andere Welt katapultiert. Und wenn Caro mit diesem Mann zusammen ist, dann hat sie irgendwie wirklich das Gefühl von jugendlicher Leidenschaft, von Teenager-Dasein.
Ich also treffe jemanden in einer anderen Stadt und der ist Straßenmusiker vom Beruf und den habe ich vor ein paar Jahren, hat er gespielt und mir hat das so gut gefallen. Und dann bin ich danach, also nach seinem Auftritt irgendwie zu ihm hin und habe ihm noch ein Getränk geschenkt und sowas. Und irgendwie ist der Kontakt zustande gekommen und der hat so voll die Rockstar-Vibes irgendwie. Seine Musik ist einfach sein Leben. Also er lebt in seinem eigenen Tonstudio, der spielt irgendwie 1 Million Instrumente, singt super gut und er ist einfach eine super faszinierende Person. Und wir treffen uns seit ein paar Jahren schon immer alle paar Monate mal wieder für Sex. Dann gibt es nur ihn und mich und wir sind dann für den Moment so richtig verliebt ineinander und es ist so voll heiß und so. Und wenn wir auseinandergehen, dann gibt es gar keinen Kontakt. Aber wenn wir uns sehen, dann ist es so voll intens irgendwie. Dann hat er mich gefragt, ob ich mit auf eine Party möchte von seinen Freunden. Wir haben uns, seitdem wir uns kennen, nie irgendwie draußen getroffen. Wir sind nie essen gegangen oder irgendwas, sondern immer nur bei ihm zu Hause. Das heißt, ich wusste auch gar nicht, wie er sich so verhält und wie er dann so zu mir ist oder als wen er mich vorstellt oder so. Und ich habe ihn dann dahin und er war total süß, also er hat jetzt nicht gesagt, hier, das ist eine Freundin oder sowas, das hat er gar nicht erklärt, das war so völlig selbstverständlich, dass ich einfach dabei bin, das war super schön und wir haben uns auf dieser Party einfach verhalten wie so Teenager, die irgendwie das erste Mal verliebt sind. Wir haben uns so die ganze Zeit angefasst und saßen dann, weiß nicht, auf einer Couch, also Händchen halten, so ein bisschen gefummelt und dann angefangen voll krass rumzumachen zwischen den anderen, wie das halt auf irgendwelchen WG-Partys oder so halt ist, aber ich kenne das irgendwie gar nicht mehr, weil in meinem Erwachsenenleben ist alles so erwachsen und folgt irgendwelchen Regeln oder so und auch so mich zu küssen mit jemandem, also so intensiv. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal das in der Öffentlichkeit gemacht habe oder unter Leuten oder so. Das ist irgendwie was, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich habe das Gefühl, was man so verlernt. Oder wenn man halt einfach ganz neu verliebt ist und eh alles scheißegal ist oder so. Ja, wir sind wie, als wären wir 20 und hätten gerade irgendwie herausgefunden, wie das so geht mit der Sexualität oder so. Und aber auf dieser Party mit seinen Freunden, also ich war super überrascht, dass ihm das so egal war, was die anderen denken. Und ich habe gemerkt, wie sehr ich darüber nachdenke, was andere denken könnten von mir. Und habe mich dann aber darauf eingelassen und das hat extrem viel Spaß gemacht, da so knutschen, Händchen halten, ein bisschen fummelt, dann irgendwie auf dieser Party zu sein. Und dann sind wir irgendwann zu ihm gegangen und ja, da haben wir dann tatsächlich Sex auf einer abgeranzten Studio-Couch, also kannst du so ausklappen oder so umklappen, diese Couch und alles an meiner Verbindung zu ihm und an ihm katapultiert mich extrem irgendwie in meine Jugend oder so oder in irgendwas, was ich vor langer Zeit vielleicht verloren habe, so eine Leichtigkeit und irgendwie der Umgang miteinander, es ist alles nicht so ernst und was sind wir denn jetzt? Oder also ist das jetzt eine Situationship oder eine Freundschaft plus oder eine Affäre oder soll das irgendwo drauf hinauslaufen? Sondern das ist einfach, wie es ist. Und keiner, also weder er noch ich, haben da den Need, das zu definieren. Oder irgendwie habe ich das Vertrauen, da kann ich mich darauf verlassen, dass das so, wie es ist, für uns beide voll gut ist. Aber auch nicht was anderes wird. Ja.
Einfach mal machen, ohne das ganze Ding zu labeln. Das ist doch mal ein sehr schöner Liebesvorsatz. Vielleicht auch für einige andere unter uns. Für diesen Sommer machen, genießen, es sich gut gehen lassen. Bei der Weltlage sowieso schwer genug manchmal. Eine Stunde Liebe kommt zum Ende. Ich bin Shanley Anwar. Ich danke euch wie immer fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.